Großbären Inside, der Podcast.
Hallo, hallo Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Gemeinde Großbären, die dortige Kommunalpolitik und die drei liebenswerten Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute als Sprecher für Großbären Inside am 17. Februar durch die inzwischen schon 125. Sendung führen. Und wir haben versucht, mal so zu gucken, was in dieser Woche alles Spannende, Interessantes passiert ist in unserer schönen Gemeinde. Es war politisch eine etwas ruhige Woche, weil es gab zwar, die Beiräte haben getagt, aber es hat nur ein Ausschuss getagt, nämlich nur der Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Ansonsten war das sehr überschaubar, was so ein bisschen passiert ist. Nichtsdestotrotz sind natürlich wie immer eine Menge E-Mails hin und her geflogen über verschiedene Themen, wo man gesagt hat, ja, da können wir mal was drüber machen. Zum Beispiel gab es ein Thema, dass der Jugendclub Diedersdorf kurzfristig mal geschlossen werden musste. Warum? Naja, ganz einfach, die Heizung ist kaputt gegangen. Sie ist aber jetzt zum Glück schon repariert und jetzt kann der Jugendclub wieder genutzt werden. Sie war also nur eine Woche wirklich außer Betrieb. Gleichwohl muss man sagen, dass am 11.11.2022 der Gemeindeverwaltung bereits mitgeteilt wurde, dass die Heizung defekt ist und nicht richtig funktioniert. Zwei Monate später, Ende Januar, war dann wirklich mal ein Gemeindemitarbeiter vor Ort und hat sich das angesehen, hat dann gesagt, okay, wir brauchen eine Reparatur einer Fachfirma. Die war dann ein paar Tage später da, hat sich das angesehen und hat die Heizung außer Betrieb genommen. So, und dann war sie eben von Ende Januar bis jetzt Mitte Februar außer Betrieb. Jetzt funktioniert sie wieder, sie hat musste ein Ersatzteil bestellt werden, was wohl nicht vorrätig war, aber jetzt läuft das. Das ist zumindest diesbezüglich ganz angenehm und das sind eben so Themen, die, ja, muss er nicht warten, bis was erst völlig kaputt geht, vielleicht kann man das auch schon vorher machen. Die Heizung im gesamten Dorfgemeinschaftshaus in Diedersdorf ist ein Problem, sie ist auch in der unteren Ebene ein Problem, also außerhalb vom Jugendclub und das ist eben ärgerlich, weil man dann immer da reinkommt und sich mit Notbehelfen versuchen muss, die Heizung am Laufen zu erhalten. Wir haben natürlich auch wieder Feedback bekommen. Ich bin sehr erstaunt gewesen, wie viel Feedback ich bekommen habe über den Ordnungsruf, den ich bekommen habe im Hauptausschuss. Wie viele Leute eigentlich den Tenor hatten, dass man erstaunt ist, dass man das überhaupt noch so lange aushält. Ja, das ist ein Problem. Man betreibt in Großbären eine Politik der Demobilisierung und das ist schon, ja, wie soll man sagen, problematisch, wenn Ehrenamtliche dann eben irgendwie ihnen das Ehrenamt so misstätig gemacht wird, dass man irgendwann sagt, okay, dann macht es jemand anders oder soll es jemand anders machen. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Aber wie immer, vieles davon ist steht und fällt letztlich nur an der Kommunikation untereinander. Und wenn die eine Seite kommunizieren will und die andere Seite tut es einfach nicht, dann ist das natürlich immer wieder ein Problem. Wie gesagt, Demobilisierung, Demotivierung ist bei vielen Ehrenamtlichen in unserer Gemeinde durchaus ein Thema. Das hat sich in dieser Woche auch wieder gezeigt. Dafür gibt es einen kleinen Bericht aus den Beiräten, wo man das zumindest bei einem Beirat, kann man das in jedem Fall sagen, war es mit Händen zu greifen. Des Weiteren habe ich Feedback bekommen, eine Nachfrage zum Thema, was ist eigentlich mit der alten Mühle? Ja, nach dem Turm und der Kirche, das drittgrößte Gebäude bei uns in der Gemeinde. Viele fahren dran vorbei und fragen sich immer, was passiert jetzt da? Auch darüber haben wir ein bisschen was berichtet oder was rausbekommen. Wenn wir da noch im Nachgang was bekommen, können wir euch auch diesbezüglich gerne nochmal informieren. Gut. Wir bedanken uns jedenfalls fürs Feedback. Wir bedanken uns auch für die Nachfragen. Ihr seht ja, wir nehmen das durchaus wahr und nehmen das auch auf. Ne? Jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterbringt, weiterentwickelt, auch nur der dazu führt, dass wir Informationen vielleicht verteilen, ist hier gerne genommen. Und ihr seid weiter aufgefordert, uns fleißig Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Jetzt wünschen wir euch erstmal, was wünschen wir euch? Natürlich viel Spaß beim Zuhören, oder? Ja.
Viel Spaß beim Zuhören.
Alte Mühle, und wie geht es weiter? Ich bin im Nachgang nach den letzten Sendungen gefragt worden, was passiert eigentlich mit der alten Mühle? Das ist die ehemalige Brandruine des früheren Mühlenwerkes. Das ist sicherlich das dritthöchste Gebäude, was wir im Gemeindegebiet haben. Und da gibt es immer wieder Nachfragen, was passiert damit schon? Also die alte Mühle ist uns mal vorgestellt worden in der Gemeindevertretung von zwei Unternehmenfamilien, die dort die Mühle umbauen wollen. Also sie wird aufgebaut, aber im Endeffekt sollen dort Wohnungen entstehen, und zwar 9 Stück. Das kann man auch machen, da das Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht. So gesehen ist das relativ einfach. Die ehemalige Mühle selbst steht auch oder stand zumindest mal dran, in etwas verwitterter Schrift, gegründet 1879. Und man erkennt vielleicht auch noch neu erbaut 1934. Das ist dann die Mühle gewesen der Familie Jänicke. Der gehörten damals die Mühlenwerke. Und im Jahr 2000 gab es dort einen Brand, und an die lodernden Flammen erinnern sich immer noch viele Großberner. Und hier und da gibt es dann eben Nachfragen, was passiert dort. Also 20 Jahre ist jetzt wenig bis gar nichts passiert. Im Gegenteil, natürlich ist dann immer Folgendes passiert, dass irgendwie das Gelände genutzt wird als illegale Müllkippe, und man hat dann erstmal da Müll hingestellt. Das ist jetzt wo alles entrümpelt worden, und jetzt geht man frühzeitig in die Entwicklung. Es gab eine Vorstellung schon mal. Es gibt wohl auch einen Bauantrag, der gestellt wurde. Den hat man inzwischen auch bestätigt bekommen. Und dann geht es darum, diesen Bauantrag dann irgendwann nochmal zeitnah umzusetzen. Wie bei allen Bauvorhaben ist jetzt die Herausforderung, dass zwischen der ursprünglichen Planung und der Umsetzung im Regelfall die Baukosten massiv gestiegen sind. Und wenn man dann sich überlegt, man möchte dort barrierefreie Wohnungen bauen und investieren dort, aber man stellt dann fest, dass vielleicht die Baukosten um 20% gestiegen sind, dann muss man sich immer noch mal die ursprüngliche Berechnung ansehen. Lohnt sich das noch? Lässt sich das noch machen? Man ist, wie gesagt, jetzt guter Dinge, dass das zeitnah kommt und dass dieses Areal, was dort ist, ja ein nachhaltiges Konzept erhält und endlich weiterentwickelt wird und vielleicht auch das Ortsbild insgesamt bereichert. Klar ist es natürlich, dass das als Mühle nicht mehr aufbaubar ist, sondern es ist ein historisches Gebäude, ohne Frage. Aber wenn es dann als Wohnraum für Jung und Alt geschaffen werden kann, dann wäre das sicherlich eine tolle Sache. Es ist jetzt nicht die erste Mühle, die in Brand geraten ist. Das ist für viele durchaus manchmal verwunderlich. Jeder, der so ein bisschen mit Physik und Brandschutz auskennt, wird vielleicht wissen, dass Mühlenstaub durchaus eine explosive Wirkung haben kann. Deswegen gibt es da auch hohe Anforderungen, wenn man eine Mühle betreiben will heutzutage. Und deswegen gibt es das nur noch in wirklich großindustriellen Anlagen. Wie gesagt, es geht um das Gebäude, was da steht. Wir freuen uns, wenn es dann irgendwann umgesetzt wird. Wir sind guter Dinge, dass das passiert. Wie gesagt, wenn der Bauantrag erstellt wird, es kostet ja auch Geld, den macht man nicht so, weil man Langeweile hat, sondern wir haben schon die Hoffnung, dass es zeitnah umgesetzt wird. Es ist jetzt schon eine Weile her. Ich glaube, vor 2 Jahren war die Vorstellung, jetzt, wenn der Bauantrag fertig ist, dann wird es wahrscheinlich irgendwann in diesem Strich vielleicht im nächsten Jahr die ersten Baumaßnahmen beginnen. Und dann wird man sehen, wie lange man da braucht. Wir sind jedenfalls gespannt. Ich glaube, da schließe ich mich allen Großbernerinnen und Großbernern an, dass man mal schauen muss, was aus diesem Gelände dann Schönes entstehen wird. Wie plant eigentlich eine Gemeinde? Wir sind vor kurzem angesprochen worden und mussten selber mal schauen, wie man auf so eine Frage reagiert. Nämlich die Frage war, wie plant eigentlich die Gemeinde Großbären ihre kommenden Vorhaben? Und in diesem Zuge habe ich mal auch mein reichhaltiges Archiv mir mal wieder angesehen und habe dann einige Dinge entdeckt, die eigentlich auch so ein bisschen die Misere in Großbären darstellen. Also erstmal grundsätzlich zur Planung. Es gibt verschiedene Planungsebenen. Wie immer, wir haben in Deutschland ja 3 Ebenen, Bund, Land und die sogenannten Kommunen. Das ist in der Planungsebene auch so, weil in den Kommunen werden ja immer zusammengefasst die Landkreise, aber auch die Städte und Gemeinden. Und wir haben also eine Bundesraumordnung. Darunter ist dann eine Landesplanung. Davon sind wir dann direkt auch betroffen. Es gibt den LEP, den sogenannten Landesentwicklungsplan, der den engeren Verflechtungsraum rund um den BER betrachtet. Den gibt es schon eine Weile, der wird immer wieder neu entwickelt, weil man natürlich sagt, gerade in der Region, wo eben wirtschaftlich ein bisschen was passiert aufgrund des Flughafens, so war mal die Annahme, aber auch, wo relativ viel passiert mit Zuzügen, müsste man eben versuchen, das ein wenig zu steuern. Das ist dann eingegangen in eine sogenannte Regionalplanung. Regionalplanung bei uns in Brandenburg, das sind, wenn ich mich richtig erinnere, 5 Planungsgesellschaften, die so verteilt sind. Wir sind zum Beispiel in der Gemeinde Großbären, im Landkreis Teltow-Fläming, in der Regionalplanung Havelland-Fläming. Und da sagt das Wort schon, das ist das komplette Havelland. Das ist inklusive der Stadt Brandenburg an der Havel und unseren Nachbarlandkreisen, also Havelland, die Stadt Potsdam ist mit drin, Potsdam-Mittelmark und eben Teltow-Fläming. Also relativ große Einheit, die es da ist. Und diese Regionalplane hatten jetzt in den letzten Jahren vor allem die sogenannten Windenergie-Potenzialflächen auszuweisen. Die Herausforderung ist, dass das ein bisschen immer die kommunale Selbstverwaltung betrifft, weil in der Planungsgemeinschaft sind im Endeffekt nur mit Sitz und Stimme Gemeinden und Städte mit einer gewissen Anzahl an Menschen und Großbären ist eben dort nur, Gast wäre übertrieben, aber im Endeffekt haben wir nur eine Stimme über den Landkreis. Das ist immer ein bisschen blöd, weil dann kann es nämlich passieren, dass die Mehrheit zulasten Einzelner eine Entscheidung trifft, gerade was so Windenergiegebiete angeht etc. ist das durchaus etwas kritisch zu sehen. Aber auch die erwerfen eben einen Regionalplan. Dieser Regionalplan ist bei uns im Land Brandenburg ja in schöner Regelmäßigkeit beklagt worden und ist nach der Menge Arbeit, den sich da, das sind ja alles Hauptamtliche, da die Mühe gemacht haben, ist er dann im Regelfall immer wieder vor Gericht gescheitert, verworfen worden, wurde neu aufgesetzt und auch jetzt sind wir gerade in der Phase, wo der letzte erfolgreich beklagt wurde und dass man jetzt nochmal diese sogenannten Windenergiegebiete nochmal neu ausweisen muss. Hat man keinen, ist das irgendwie doof, ne? Darunter kommt im Endeffekt eine, nennen wir es mal, vorbereitende Bauleitplanung. Das ist nämlich ein sogenannter Flächennutzungsplan. Was macht man da genau? Naja, die Gemeinde überlegt sich, was haben wir eigentlich und wo haben wir es? Das heißt, man sagt, dort sind eben Sportanlagen, dort haben wir die Entwicklungsmöglichkeit für Wohnen und dergleichen mehr. Es gibt jetzt in Brandenburg, gab es jetzt einige Änderungen. Das ist das sogenannte, und jetzt kommt wieder so ein Mammuttitel, Bauland-Mobilisierungsgesetz. Das ist das, da gibt es dann Änderungen im Baugesetzbuch und in der Baunutzungsverordnung. Das heißt, man hat einen neuen Typ eingeführt, nämlich einen speziellen Wohnungsbaubereich. Man hat die Befreiungsmöglichkeiten und Erleichterungen im sogenannten Innen- und Außenbereich, dazu komme ich gleich nochmal, erweitert. Und man hat zur Innenentwicklung und Baugebote und Vorkaufsrechten der Gemeinden nochmal ein bisschen Grundlagen geschaffen und eben eine neue Kategorie eingeführt, nämlich ein dörfliches Wohngebiet. Weil man immer wieder festgestellt hat, dass es natürlich es durchaus einen Unterschied gibt, ob ich eine Fläche in einem fast schon städtischen Kern als Wohngebiet ausweise oder eben im ländlichen Bereich. So, und das hat man gemacht und umgesetzt. Und die Frage ist immer, warum braucht man eigentlich einen Flächennutzungsplan? Naja, er ist eine verbindliche Vorentscheidung für alle zukünftigen Entwicklungen. Er hat keine unmittelbare rechtliche Wirkung für uns Einwohnerinnen und Einwohner. Das heißt, er stellt im Endeffekt dar, was wir uns wünschen, kann aber kein Baurecht für Grundstücke daraus hin abgeleitet werden. Eine Konkretisierung, also was man dann wirklich haben, das erfolgt dann immer aus einer verbindlichen Bauleitplanung, wie zum Beispiel Bebauungsplänen, Vorhaben und Erschließungspläne. Normalerweise sollte die Laufzeit von Flächennutzungsplänen eigentlich 10 Jahre sein. Wir haben, und das habe ich ja zu Beginn gesagt, in der Gemeinde Großbeeren 2013 mal angefangen mit einer Gemeindeentwicklungsplanung, die dann hinterher in einen Flächennutzungsplan sich ergeben sollte. Das heißt, viele Menschen haben sich daran beteiligt. Es gab Arbeitsgruppen wie wild. Die komplette Politik war involviert, aber auch viele gesellschaftliche Gruppen. Jeder hat so ein bisschen seine Einflüsse dort eingebracht, seine Ideen eingebracht und daraus sollte dann eigentlich auch der Flächennutzungsplan entstehen. Aber wir haben seit 10 Jahren eben keinen. Man hat es nicht geschafft, diesen Flächennutzungsplan ja überhaupt den politischen Gremien vorzulegen beziehungsweise einfach mal einzureichen. Es wurde dann immer als Grund genannt, weil wahrscheinlich einiges beklagt werden wird. Ja, wenn man das weiß, hätte man das auch reinlegen können und hätte man, die offenen Punkte, die dort vermutlich beklagt werden können, einfach rausgenommen. Aber okay, man hat das bisher nicht geschafft und damit sind wir einer der wenigen Gemeinden im Land Brandenburg, die eben noch keinen Flächennutzungsplan haben. Es gibt so eine Flächenzeichenverordnung, da sind dann verschiedene Buchstaben mit Kästchen gemalt. Das heißt dann immer, ja, das ist eine Kleinsiedlung, das ist ein reines Wohngebiet, das ist ein allgemeines Wohngebiet. Also das wird dann mit so einem Kasten in einer roten Farbe mit WA abgekürzt. Also wer sowas mal sieht, da ist im Regelfall auch immer eine Agenda drin, da kann man dann sehen, was das ist. Und dann gibt es eben gewerbliche Flächen, Gewerbegebiete, Industriegebiete, Sondernutzungsflächen. Und eben auch reine Wohngebiete, Wohnmischgebiete, urbane Gebiete, Kerngebiete. Also es gibt dann immer nochmal Unterscheidungen alles. Wie gesagt, das ist wichtig, wenn man irgendwann in eine Abstimmung mit einem sogenannten Bebauungsplan geben möchte. Wie sieht das eigentlich aus? Das ist ein Ablauf, der da passiert. Es gibt einen Entwurf, der wird im Endeffekt von einem Bauausschuss bei uns oder dann von der Gemeindevertretung beschlossen und dann gibt es einen sogenannten Aufstellungsbeschluss. Und dann passiert schon eins, nämlich eine Trägerbeteiligung. Das heißt, man guckt sich an, wer kann betroffen davon sein. Das heißt, da sind dann alle Nachbarn mit drin, alle Versorgungsunternehmen, jeder, der hier irgendwie, die Behörden für Wald, für Landwirtschaft, Naturschutz, Denkmalschutz, alle kriegen eine offizielle Beteiligung und dürfen dann Anregungen oder Bedenken äußern. Das Gleiche ist eine Bürgerbeteiligung, das wird dann veröffentlicht. Das heißt, da können Sie als Bürger dann eben dazu schreiben. So, dann wird das, was man dann sammelt, wird dann abgewogen und geht dann wieder in den Rat. Das wird dann beschlossen. Viele Ideen, die da sind, nimmt man dann an. Aber es kann natürlich auch passieren, dass man sagt, nee, machen wir jetzt nicht. Und dann gibt es eben einen Offenlegungsbeschluss. Dass man das dann offenlegt und irgendwann gibt es dann nach der Abwägung auch einen Feststellungsbeschluss. So. Und dann ist immer die Frage, es gibt dann eine öffentliche Bekanntmachung und die nächsthöhere Verwaltungsebene, das ist bei uns ja der Landkreis, muss dann normalerweise das auch genehmigen. So ist der normale Ablauf eines B-Plan-Verfahrens, was wir ja gerade versuchen, demnächst ja, wieder zu machen. Es gibt ein vereinfachtes Verfahren, aber es gibt eben auch ein sogenanntes Parallelverfahren. Normalerweise ändert man B-Pläne, weil man sagt, die B-Pläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln, ändert man häufig den Flächennutzungsplan gleich mit. Also wenn man ihn ergänzen möchte und sagt, nee, wir haben jetzt inzwischen uns überlegt, wir machen da was anderes, dann würde man das gleich mitmachen. Jetzt bin ich immer wieder gefragt worden, aber wir haben noch keinen, was machen wir denn da? Ja, das ist genau die Problematik. Wir sind rechtlich angreifbarer, was das angeht. Aber man muss eben mal sehen, ob wir es irgendwann noch mal schaffen, diesen Flächennutzungsplan dann auch umzusetzen, damit wir dann darauf auch unsere B-Pläne dem angleichen können oder daraus entwickeln können. Ansonsten gibt es eben, wie gesagt, dort viele Möglichkeiten. Das ist eben auch kein 100-Meter-Lauf, sondern das ist dann schon ein Marathon. Und jede Festsetzung, die Sie machen, bedingt ja dann das mögliche Bauvorhaben, sich diesen Festsetzungen unterwerfen müssen. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Wir haben alte B-Pläne. Hier, wo ich wohne, jetzt in Diedersdorf, da steht drin, Traufhöhe 10 Meter. So, das heißt, Sie können maximal bis 10 Meter Höhe bauen und demzufolge nicht darüber. Wenn Sie darüber machen, bräuchten Sie eine Ausnahmegenehmigung, müssen Sie an die Kommune rantreten. Wenn die sagt, ortsüblich sind 10 Meter, musst du dein Bauprojekt verändern. Und da gibt es eben so ein paar grundlegende Sachen, die dann immer wieder dort einspielen, wenn man dann dort etwas Besonderes bauen möchte. So viel vielleicht erstmal dazu. Wer da mehr Informationen gerne hätte, es gibt tolle Broschüren von unterschiedlichen Stiftungsorganisationen der politischen Parteien, die immer so ein bisschen klarer machen, was da alles geht und was man da machen könnte. Ist ein nicht ganz so einfaches Thema, wird euch aber häufiger mal vor die Flinte laufen, immer dann, wenn ihr sagt, oh, hier, guck mal, hier gibt es ein neues Baugebiet oder ihr merkt, da laufen Leute rum, die irgendwas vermessen. Das ist ja meistens die Vorstufe dann, dass erstmal eine Vermessung stattfindet. Oder es gibt den politischen Willen, irgendwo etwas zu entwickeln. Dann ist das im Regelfall auch der Weg über dann einen sogenannten B-Plan und dann eben über eine Umsetzung dieses B-Plans. Und wir hatten in der Woche einen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Der hatte so ein paar Besonderheiten. Die erste Besonderheit war sicherlich, dass er in Kleinbären stattfand, weil die Räumlichkeiten, der Gemeindesaal für den sogenannten Kaffeeklatsch, der unter Verwaltungsbeteiligung stattfand, war der Raum eben dort gesperrt, der Raum über der Feuerwehr, und der Ausschuss musste nach Kleinbären. Ärgerlich war dann sicherlich, dass der Ausschuss ohne Verwaltungsmitarbeiter stattfand. Das heißt, es gab viele Fragen, die nicht beantwortet werden konnten. Was auch nicht geklappt hat in dem Ausschuss, ist, dass wir einen stellvertretenden Ausschussvorsitzenden gewählt haben, beziehungsweise nicht gewählt haben, weil sich keiner gefunden hat, der das machen möchte. Dann ist noch mal so ein paar grundlegende Dinge sind besprochen worden. Etwas, was da sehr gerade diskutiert wurde, ist ja die einseitige Absage durch den Bürgermeister von Veranstaltungen, die Politik aber budgetiert hat und beschlossen hat, dass sie stattfinden. Das hat jetzt dazu geführt, dass die Mehrheit der Ausschussmitglieder durchaus der Meinung ist, dass dann die Politik durchaus entscheidet, welche Veranstaltungen stattfinden und nicht der Bürgermeister. Ne? Weil es gibt einen rechtsgültigen Beschluss. Das heißt, man könnte jetzt genauso gut sagen, ob ihr das wollt oder nicht, ihr setzt es bitte um. Ne? Weil der oberstes Beschlussorgan ist nun mal die Gemeindevertretung. Es gab dann nochmal Ausführungen zu den Entwurf der Verwaltung zum Spul- und Sportcampus. Da gab es ja schon einige Fragen. Über eines muss man sich mal grundlegend nochmal austauschen. Ende vom Ausschuss war, dass wir angeregt haben, eine Klausurtagung zu machen, um sich über verschiedene Inhalte dann nochmal zu beraten. Ich habe ja in einer der vorherigen Sendungen mal so ein bisschen erzählt über den Verwaltungsentwurf. Da sind eben viele Sachen drin, worüber man durchaus nochmal reden kann, ob es notwendig ist, eine Dreifelder- oder ob nicht auch eine Zweifelderhalle reicht. Mit Tribünen hier und Tribünen da, das ist dann immer die große Frage, tut das Not? Und was man sich natürlich auch grundsätzlich mal klären muss, ist dann auch die Frage, wer bezahlt das eigentlich? Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass es eine Oberschule oder vielleicht auch mehr sein soll, dann ist eigentlich der Landkreis mit im Boot, aber okay. Es war auch ein Punkt, der uns ziemlich erstaunt hat, nämlich wie der Haushalt 2023 aussehen soll. Aber es gab noch keinen Haushaltsentwurf und das ist ein grundsätzliches Problem, weil es alle wieder unter Zeitnot setzt. Der Gesetzgeber hat eigentlich gesagt, pass auf, ihr müsst zum Jahresende einen Haushalt haben, damit ihr dann ab 1.1. dann auch Geld ausgeben könnt. Ansonsten seid ihr in der vorläufigen Haushaltsführung. Und das fällt uns jetzt wieder mal, wie in den letzten 3 Jahren auch schon, immer wieder auf die Füße, dass wir es nicht schafften, zu Beginn Januar einen Haushaltsplan zu haben. Das ist einfach immer ein bisschen schade, beziehungsweise belastet auch die Arbeit. Ansonsten war der Kulturausschuss, hat man noch gesagt, okay, es gibt so eine App, Smart Village App, da hat man schon mal so ein bisschen Informationen gehabt, was man damit machen könnte. Wir haben das jetzt erstmal zurückgestellt, weil wir es ja seit 2 Jahren fast Eigentümer eines neuen Ratsinformationssystems sind, wir es aber nicht aufgesetzt bekommen und das alte nicht so funktioniert. Das heißt, man muss erstmal die Pflichtaufgaben lösen, die wir schon haben, bevor wir dann vielleicht neue EDV-Spielereien, so möchte ich es mal sagen, bewerten. Gleichzeitig ist es so, dass die Stelle des EDV-Menschen, der das ja machen muss, das muss ja jemand machen, auch nicht besetzt ist. Demzufolge ist es dann, man würde, wenn man jetzt noch was weiter sagt, eigentlich die Personalnot eher noch verschärfen und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Ja, so viel vielleicht erstmal zum Kulturausschuss. Man hat verschiedene Dinge angeregt. Wie gesagt, es sind viele Fragen offen geblieben, weil kein Verwaltungsmitarbeiter da war. Aber da muss man mal schauen, wie man weiter damit umgeht. Beiräte warten auf Freigaben. In dieser Woche haben beide Beiräte getagt, die wir so haben. Wir haben ja einen Seniorenbeirat. Der hat in der im Seniorentreff in der Lindenstraße getagt und wir hatten einen Veranstaltungsbeirat, der hat in der Alten Molkerei am Rathaus getagt. Beide haben am selben Tag getagt. Beide haben ein kleines individuelles Problem, nämlich dass die Planungen, die man abgibt, sich nur bedingt umsetzen lassen, weil man nämlich immer noch in der vorläufigen Haushaltsführung ist. Die Gemeinde hat keinen Haushalt. Das heißt, es dürfen nur pflichtige Dinge bezahlt werden. Jetzt kann man ja dazu stehen, wie man ist, aber mit der pflichtigen Dinge sind eben sowas wie Gehälter und bereits begonnene Maßnahmen darf man noch zu Ende führen, investiv, also Baumaßnahmen und so, und eben Sachen, die keinen Aufschub dulden. Diese dürfen bezahlt werden, alles andere muss warten. Und Seniorenarbeit oder auch Veranstaltungen sind im Regelfall freiwillige Aufgaben, die müssen zurückstehen. Das heißt, wenn man jetzt, so wie im Januar passiert, einen Kaffeekranz für die Senioren macht, dann hätte der zwar stattfinden können, aber alles, was man dort ausgeschenkt hat, Kaffeekuchen etc., hätte nicht bezahlt werden dürfen. Weil auch das sagt die Haushalts- und Kassenverordnung einfach, dass dann eben kein Geld rausgenommen werden muss. Das trifft den Seniorenbeirat jetzt nicht wirklich, weil er die Kosten etwas anders einplant. Aber wen es natürlich richtig trifft, ist, weil mit etwas längerem Vorlauf der Veranstaltungsbeirat. Wenn man sich überlegt, dass wenn man innerhalb der nächsten 3-4 Monate vielleicht 2-3 Veranstaltungen machen möchte, dann werden die im Regelfall ja ausgeschrieben und man muss ja schon für die Bands oder wen immer man da auftreten lässt, gegebenenfalls Zusagen abgeben. Also für die Organisation. Problem ist, dass man nur ausschreiben darf, wenn die finanziellen Möglichkeiten geklärt sind. Ohne Haushalt sind die nicht geklärt. Das heißt, ohne Haushalt keine Ausschreibung. Ohne Ausschreibung kein Ergebnis, keine Beauftragung. So, und das führt dazu, dass viele Veranstaltungen ganz einfach jetzt mal mit einem dicken Fragezeichen versehen werden, wann und wie die stattfinden und was da passiert. Wir müssen selber mal abwarten, wann die Verwaltung denkt, einen Haushalt vorzuschlagen oder einzubringen, weil wir haben jetzt Mitte Februar, es ist jetzt nicht absehbar, beziehungsweise es ist jetzt nicht bekannt, dass zum Ende des Monats der Haushalt eingebracht werden soll, weil dann müsste er auch noch durch alle Ausschüsse, ne, und alle Ortsbeiräte, jeder da muss sich das Ding ansehen und dann wird er nochmal vielleicht bearbeitet und dann ist es relativ zeitnah. Man muss eins dazu sagen, dass die Ausschüsse ja eigentlich nur darauf warten, dass es endlich ist. Da gibt es auch keinen, der das irgendwie aufhält oder so. Im Gegenteil, der Wirtschafts- und Finanzausschuss, der dann die Haushaltsbearbeitung im Wesentlichen vorantreibt, hat die letzten Jahre immer versucht, auch immer angeboten, Sondersitzungen zu machen, um eine gewisse Schnelligkeit reinzubekommen. Weil man darf keine Mitarbeiter einstellen, man darf keine freiwilligen Leistungen führen, man darf keine Neuausschreibung von neuen Bauprojekten machen, sondern man darf nur alte Sachen aus dem Vorjahr dann noch beenden. Aber eben nur Baumaßnahmen dürfen übertragen sein. Die Haushalts- und Kassenverordnung ist da relativ klar und auch die entsprechenden Rundschreiben des Innenministeriums zu einer vorläufigen Haushaltsführung. Das soll ja auch die Gemeinden anhalten, ihren Haushalt zeitnah einzubringen und zeitnah auch beschließen zu lassen. Das ist leider nicht so. Wie gesagt, die Beiräte, also gerade der Veranstaltungsbeirat, der einen etwas längeren Vorlauf für seine Veranstaltungen hat, müht sich jetzt bereits im dritten Jahr immer mit derselben Situation, dass man zwar jetzt inzwischen Budgets abgibt und sagt, hier, das hätten wir ganz gern, das wird auch politisch bestätigt, aber dann gibt es eben keinen Haushalt und dann kann das Geld nicht rausgenommen werden. Und das ist eben ärgerlich und das zerschleißt ehrenamtliche Arbeit. Aber tja, das ist so, man konnte die Frustration beim Veranstaltungsbeirat durchaus merken und auch zu Recht, weil man opfert Zeit und Mühe, Liebe und Ehrgeiz und dann wird davon nichts umgesetzt, weil es an anderer Seite scheitert. Ups, und schon wieder ist die Zeit vorbei. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, so oder so ähnlich. Wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann nächste Woche auch wieder mit dabei. Dann sind wir schon fast Ende Februar. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann wieder dabei seid bei Großbären Insight. Wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne ansprechen, mich persönlich, aber auch uns als Team. Das Team erreicht ihr unter info@großbäreninsight.de und natürlich mich erreicht ihr unter info@dirk-steinhausen.de. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund, genießt die Zeit und ja, kommt gut durch die, ich weiß nicht, närrische Zeit. Es ist, glaube ich, es war jetzt gerade ja Fasching. Gestern war der Donnerstag der Altweiber. Donnerstag, das ist das, wo man die Krawatten abschneidet und so. Ich bin da nicht so sattelfest, weil das etwas ist, was ich nur bedingt so, ja, mal so mitnehme. Nächste Woche, nächsten Montag ist Rosenmontag, genießt das, wer da Spaß dran hat. Ja, und ansonsten bleibt uns gewogen, bleibt gesund, es grüßt euch stellvertretend für Großbären Insight, euer Dirk Steinhausen.